Rishi Sunak and Keir Starmer, welcome to you both.
Die letzte TV-Diskussion ist das zwischen dem britischen Premier Rishi Sunak und seinem wahrscheinlichen Nachfolger Keir Starmer, der gern in der Europäischen Union geblieben wäre.
I did vote to remain, I campaigned to remain, but we left. We've left the EU, we're not going back to the EU. But I do not accept that we can't get a better deal than the one that we've got.
Starmer will einen besseren Deal, sagt er, mit der Europäischen Union, um die britische Wirtschaft anzukurbeln. Rishi Sunak setzt dagegen auf das Thema Abschieben.
We need to make it crystal clear to people that if they come to our country illegally, they won't be able to stay.
Aber sein Ruanda-Modell sei teuer und ineffektiv, es dauere 300 Jahre, kontert Starmer.
Prime Minister says he'll send them all to Rwanda. The Rwanda scheme takes a few hundred. It would take literally 300 years.
Keir Starmers sozialdemokratische Labour-Partei wird wahrscheinlich in dieser Woche die Mehrheit im britischen Unterhaus erringen und hat vor allem die Aufgabe, Stabilität und Vertrauen zurück auf die Insel zu bringen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin André Zanto, hallo. Für die konservativen Tories wird es laut den Umfragen eine hohe Niederlage geben bei der Parlamentswahl, was sie zerreißen und noch weiter nach rechts außen treiben könnte. Was waren ihre Fehler? Stichwort Boris Johnson. Und was wird Labour, allen voran Keir Starmer, nach 14 Jahren in der Opposition nun tun? Hören wir gleich von unserer Korrespondentin Christine Heuer. Mit der sprechen wir. Erstmal beschreibt sie uns den erneuten Versuch von Nigel Farage, dem Rechtspopulisten und Brexit-Anführer, ins britische Unterhaus einzuziehen mit seiner neuen Partei Reform UK. Bisher war das immer erfolglos.
Back again.
7-mal hat der 60-Jährige versucht, ins Parlament gewählt zu werden, immer vergeblich. Diesmal könnte es klappen. Farage tritt im ostenglischen Clacton-on-Sea an. Der Wahlkreis hatte mit 70% für den Brexit gestimmt und den ersten Abgeordneten von UKIP gestellt, einem Vorläufer von Reform UK. Die meisten jubeln, ein paar protestieren, als Farage seinen Wahlkampf in Clacton eröffnet. Er ist eine Schlange und hat mit Clacton überhaupt nichts zu tun. Die Menschen hier haben die Nase voll davon, als politisches Futter missbraucht zu werden, für Leute, die einfach nur an die Macht wollen.
Die Townspeople are sick of being used as political fodder, really, for people that just want to get a seat in power.
I'm over the moon. I think he's a wonderful man. He's just what we need down here.
He's always supported our British values, so we support him all the way.
Will he be here in a couple of months again, you know? That's the big thing.
Wird es in ein paar Monaten schon wieder vorbei sein? Das ist die große Frage. Er sagt, er bleibt für 5 Jahre hier, aber stimmt das auch?
He says he's going to be here 5 years. But is that going to be true?
Zweifel an Farages Aufrichtigkeit sind berechtigt. Als lautstarker Anführer diverser rechtspopulistischer Splitterparteien war er eine maßgebliche Kraft für das Referendum von 2016 und einen harten Brexit, der Großbritannien nachhaltig schadet. Nun beklagt er, Großbritannien sei kaputt.
I genuinely feel that Britain is broken. That nothing actually works anymore.
Und präsentiert sich als die Kraft, die das Land heilen kann. Nach der voraussichtlich verheerenden Niederlage der Konservativen zunächst als wahre Stimme der Opposition im Parlament. Das Unterhaus betrachtet er als Brückenkopf, von dem aus er eine politische Rebellion anführen möchte.
What I intend to lead is a political revolt. A turning of our backs on the political status quo.
Die BBC fragt Farage, ob er als Anführer dieser Rebellion bei den übernächsten Wahlen in 5 Jahren Premierminister werden will.
Would that mean that you would be vying at that election to be Prime Minister?
Yes, absolutely.
Michael Gove von den Tories findet das lächerlich. Farage sei Teil der Unterhaltungsindustrie und niemand, der das Land regieren könne.
Nigel Farage is a part of a great entertainment machine. He is not someone who can govern this country.
Tatsächlich ist den Konservativen das Lachen schnell vergangen. Unter dem Druck der Rechtspopulisten haben sie sich deren Politik immer stärker selbst zu eigen gemacht. Damit wollten sie rechte Wähler bei der Stange halten. Briten, die für den Brexit waren und ungern Migranten im Land haben. Nun holen Nigel Farage und seine Partei diese Wähler einfach selber ab. Das kann die Tories weitere Unterhaussitze kosten. Was hat Farage mit einer dermaßen geschwächten Partei vor? Will er als Abgeordneter zu den Konservativen wechseln und sie dann selbst übernehmen? Im Interview mit Sam Coates von Sky News legt er sich nicht eindeutig fest.
I don't see myself joining David Cameron's party. No.
Er sehe sich nicht in der Partei von David Cameron, sagt Farage.
Is that a categorical rejection?
Ob das ein kategorisches Nein sei, will Coates wissen.
I can't rule out being dead within 5 years.
Er könne auch nicht ausschließen, in 5 Jahren tot zu sein, erwidert Farage.
Right now, you are not ruling out.
Das ist kein kategorisches Nein, insistiert Coates.
Becoming a member of the Conservative Party.
I will
in
not
the
become
parliament.
A member of them. I have no intention of being in the Conservative Party at any point.
Er habe nicht die Absicht, jemals in der konservativen Partei zu sein, sagt Nigel Farage. Der Mann, der nicht antreten wollte bei den Parlamentswahlen und seine Meinung gerade geändert hat.
Christine Heuer, unsere Korrespondentin im Vereinigten Königreich, wird uns jetzt noch weiter begleiten. Hallo Christine.
Hallo André.
Erstmal zu Nigel Farage. Wir haben ja gerade schon die Diskussion gehört. Der ist oft im Fernsehen zu sehen. Den nehmen aber auch viele in England nicht ernst, wie ich schon gehört habe. 21 Jahre war er im Europäischen Parlament, hat dadurch eine auskömmliche Rente von der Europäischen Union, ironischerweise. Da könnte er jetzt eigentlich sich zur Ruhe setzen, macht er aber nicht. Warum tritt er jetzt nochmal an für das Unterhaus?
Also Geld ist ganz sicher nicht das Problem von Nigel Farage. Er ist ja sowieso ein sehr reicher Mann. Er ergreift jetzt einfach die Chance, die Rishi Sunak ihm eröffnet hat. Eigentlich hatte Farage immer gesagt, im Herbst möchte er gerne in die USA gehen, um Donald Trump im Wahlkampf zu unterstützen. Aber dann hat Sunak überraschend diese frühen Sommerwahlen ausgerufen, obwohl die Konservativen auch da schon rund 20 Prozentpunkte hinter Labour gelegen haben. Und da hat Farage zugegriffen und seine Kandidatur fürs Unterhaus erklärt, denn die meisten von denen, die von den Tories enttäuscht sind, das sind rechte Wähler und die möchte er mit seiner Partei Reform UK jetzt zu sich holen.
Und was will seine Partei insgesamt und wie viele Sitze kann sie dann realistisch erringen?
Reform UK ist am ehesten wie die AfD in Deutschland. Das ist eine populistische Partei am rechten Rand und im Grundsatz geht es eben auch genau darum, die Politik und das Land immer weiter nach rechts zu drängen. Die Inhalte, über die Nigel Farage das spielt, die verändern sich. Früher ging es ihm mit UKIP und der Brexit-Partei um den Brexit. Darüber spricht er nicht mehr. Seine neue Partei ist vor allem für ihren strikten Kurs gegen Immigranten bekannt. Sie ist gegen Net Zero. Sie macht Stimmung gegen das, was sie woke Eliten nennt. Das reicht dann vom Guardian-Leser bis zum Transgender-Aktivisten. Also Reform UK ist die klassische Dagegen-Partei, die angeblich gegen das Establishment kämpft. Kann sie viele Sitze erringen? Nein, kann sie wahrscheinlich nicht. Das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien macht es schwierig, Prozentpunkte in Parlamentssitze zu verwandeln. Weil das ja so ist, dass in den Wahlkreisen immer nur der gewinnt mit den meisten Stimmen und alle anderen fallen dann unter den Tisch. Entscheidend ist aber eigentlich auch nicht, mit wie vielen Abgeordneten Reform UK ins Unterhaus einzieht, sondern ob Farage ins Unterhaus einzieht. Die Partei ist dabei eher sein Vehikel. Es ist übrigens nicht einmal eine richtige Partei, sondern es ist eine GmbH. Er allein entscheidet. Und wenn er Abgeordneter wird, dann kann er im Parlament für Unruhe sorgen. Das ist ja sein erklärtes Ziel. Er hat eine politische Rebellion angekündigt.
Okay, und das finden Wähler gut, so eine politische Rebellion und keine konstruktive Sacharbeit?
Es gibt tatsächlich viele Farage-Fans in England. Ich habe selbst viele Leute jetzt auf meinen Reisen vor den Wahlen getroffen, die gesagt haben, sie wollen Reform UK wählen. Das sind rechte Wähler, das sind aber auch Protestwähler, die sich von den Tories betrogen fühlen. Es hat zuletzt aber auch Kritik an UK Reform gegeben. Nigel Farage selbst hat in einem Interview gesagt, der Westen habe Putin zum Angriffskrieg gegen die Ukraine provoziert. In Deutschland wird darüber ja gestritten, aber in Großbritannien ist das eine durch und durch und bei so gut wie allen wirklich sehr unpopuläre Position. So denken die Briten nicht. Das werden sie ihm übel nehmen. Außerdem gibt es ein Video, in dem ein Mitarbeiter von Reform UK den Premierminister rassistisch beleidigt und auch vorschlägt, Bootsflüchtlinge an Englands Küste als Zielscheibe zu benutzen. Das ist ein Zitat. Das kommt ebenfalls nicht wirklich gut an bei den Menschen. Beides könnte Wähler in letzter Minute abschrecken, wirklich Farages Partei zu wählen. Viele Britinnen und Briten sagen, sie wüssten immer noch nicht, wem sie ihre Stimme geben wollen. Es gibt eine große Politikverdrossenheit im Land. Die Leute sagen, sie können sich schwer entscheiden. Und es kann sein, dass sie kurz vor Schluss dann doch lieber den Tories ihre Stimme geben, wenn vielleicht auch mit geballter Faust in der Tasche.
Mhm. Aber die Tories werden laut den Umfragen schon deutlich verlieren und Rishi Sunak vermutlich gehen müssen als Premier. Was kommt dann?
Ja, dann kommt natürlich eine Labour-Regierung und die Tories sind das erste Mal seit 14 Jahren in der Opposition. Sie werden haufenweise Sitze verlieren und die Frage ist dann, wer von ihnen bleibt eigentlich übrig im Unterhaus? Welcher Flügel hat dann das Sagen? Und wer wird dann Parteichef und damit Oppositionsführer? Wir rechnen damit, dass die Partei Rechte sich durchsetzen wird. Dafür spricht schon, dass die sehr rechte Tory-Basis das letzte Wort haben wird beim Leadership-Contest, den es geben wird, wenn Rishi Sunak sich zurückgezogen hat. Und wenn es so kommt, dann kann es gut sein, dass die konservative Partei sich in den nächsten 5 Jahren immer stärker auf den Kurs bewegt, den die Republikaner in den USA schon gegangen sind. Erst recht natürlich, wenn Nigel Farage ins Unterhaus kommt und sie dort in den Debatten und Diskussionen immer stärker in diese Richtung drängt.
Das wäre dann das Ende von den 14 Jahren unter konservativer Regentschaft im Vereinigten Königreich. Wir erinnern, David Cameron hat das ja mal übernommen, 2010 recht erfolgreich war, wurde 2015 wiedergewählt. Dann kam das Brexit-Votum, das er selber angestrengt hat. Er verliert das, muss dann gehen. Theresa May kam, dann Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak. Was haben die alle falsch gemacht oder was hat die Partei falsch gemacht, dass es eben jetzt so steil nach unten geht?
Es hat haufenweise Fehler gegeben. Übrigens zu David Cameron, seine Austeritätspolitik ist hier vielen Briten ein Dorn im Auge. Und das Referendum hat er ja seinerzeit auch deutlich auf Druck von Nigel Farage angesetzt. Also da hat das alles schon begonnen. Ich antworte trotzdem mal mit Chris Patten. Das ist ein konservatives Urgestein. Minister war er unter Thatcher, Generalsekretär unter John Major. Er war auch EU-Kommissar. Und dieser Chris Patten, der hat kürzlich gesagt, der Brexit und Boris Johnson seien die größten Fehler seiner Partei gewesen. Ich denke, das stimmt, weil der Brexit und Boris Johnson den Populismus bei den Konservativen etabliert haben. Die Verdrehungen, die Lügen. Die Idee, dass die Regierungspartei die Menschen nur besoffen genug reden muss, um an der Macht zu bleiben, das vor allem hat die Politik der Tories und ihre Glaubwürdigkeit erodiert. Sie sind in weiten Teilen einfach keine seriöse Partei mehr. Skandale und Selbstbereicherungen kommen noch dazu. Und deshalb ist es so ein treffendes Bild, das wir gerade erleben, wie es nämlich mit den Tories in der Regierung zu Ende geht. Damit, dass Tories aus Rishi Sunaks engem Kreis in Wettbüros auf den Wahltermin gesetzt haben, den 4. Juli, der für alle überraschend kam, nur nicht für die, die vorab darüber informiert waren. Hm. Also die Leute, die Rishi Sunak nahestehen. Und das fasst eigentlich den Regierungsstil der letzten Jahre noch einmal ganz treffend zusammen, wie ich finde.
Ja, das ist dann wirklich das Ende der Tory-Regentschaft und von diesem Unmut profitiert eben Labour. Auch wenn sie sich oft nicht klar positionieren, schaut man auf Themen wie den Brexit oder auch den Krieg in Gaza. Das ist ein sehr kontroverses Thema, was auch Labour spaltet. Du hast, Christine, eine Abgeordnete begleitet in Birmingham, und zwar Jess Phillips. Die hat sich klar positioniert bei dieser Frage des Gaza-Krieges.
Gleich wird die 43-Jährige von Haus zu Haus ziehen, an die Türen klopfen und die Bewohner bitten, sie am 4. Juli wieder ins Unterhaus zu wählen. In Großbritannien gehört die streitbare und meinungsstarke Jess Phillips zu den bekanntesten Politikerinnen. Auch weil sie ihre Überzeugungen mitunter vor die Parteiraison stellt. Letzten Herbst trat sie aus Keir Starmers Schattenkabinett zurück, nachdem ihr Parteichef sich geweigert hatte, einen Waffenstillstand für Gaza zu fordern.
Hiya Jess, can you just tell us why Palestine lives is anti-Semitic? Is it?
Phillips hat es noch nicht einmal bis zum dritten Haus in der Langen Straße geschafft, als zwei junge Frauen mit Kopftuch und Kufia sie aufhalten. In ihren Händen halten sie eine Palästinenserflagge und ein Pappschild, auf dem Labour Friends of Genocide steht. Wenn Phillips eine Freundin Palästinas sei, warum gehe sie dann nicht zu den Protestmärschen? Sie arbeite in ihrem Wahlkreis, entgegnet die Labour-Politikerin und fragt, ob es denn besser sei, eine Flagge zu schwenken, als Geld für die medizinische Versorgung von Gaza zu sammeln, wie sie es getan habe.
If you think that me waving a flag is more,
it shows support.
So what about the £40,000 that I raised for medical aid for Palestine?
Die jungen Frauen werfen Jess Phillips vor, für die israelischen Angriffe zu sein.
You also support the bombing and the army.
I absolutely.
Your party does.
I absolutely do not.
Jess Phillips ist hörbar aufgebracht. Sie kennt die Vorwürfe gut. Keir Starmer hat sich nach dem 7. Oktober früh an Israels Seite gestellt. Bis heute tut er sich schwer mit einer Verurteilung des Landes. Das, hat Phillips kürzlich gewarnt, könne sie ihren Wahlkreis Yardley in Birmingham kosten.
It's my job to go and talk to the people and find out what they need.
Mein Job ist es, mit den Leuten zu reden und herauszufinden, was sie brauchen. Die Frau im letzten Haus gerade hat über Verbrechen hier in der Gegend gesprochen. Sie hat Angst, weil sie einen 14-jährigen Sohn hat. In A Cox Green hat es allein letztes Jahr 25 Fälle von Messergewalt gegeben. Ein wichtiges Thema für die Labour-Abgeordnete, die schon dreimal hintereinander gewählt wurde. Auch jetzt, sagt sie, bekäme sie viel Zuspruch.
They tell me that they think I'm a brilliant MP and that I should crack on.
20 Fußminuten weiter westlich liegt an der dicht befahrenen Stratford Road das Waffle Project. An der lindgrün gestrichenen Fassade des Cafés weht eine große Palästina-Flagge im Wind. Serena hat ihre vier Töchter im Teenageralter zum Lunch eingeladen. Alle tragen sie Kopftuch. Serenas Eltern sind einst aus Pakistan eingewandert. Ihr Vater war ein Labour-Mann, sie selbst hat auch immer Jess Phillips Partei gewählt. Aber wegen Gaza wird sie das diesmal nicht tun.
It's a shame because my father was very much part of the Labour Party, but unless they do something dramatic, I won't be voting for them.
Knapp ein Drittel der Bevölkerung von Birmingham ist muslimisch. 40% aller Einwohner sind jünger als 35. Auch in dieser Wählergruppe droht Jess Phillips wegen Labours Haltung zu Gaza Stimmen zu verlieren. Am Tisch neben Serena und ihren Töchtern sitzen Frankie und Sarah. Sie machen gerade Abitur. Sarah wird am 4. Juli zum ersten Mal wählen. Wen, weiß sie noch nicht, aber eines ist klar. Es muss jemand Vernünftiges sein, jemand, der sich für Palästina einsetzt, jemand, der menschlich ist.
Someone who is reasonable and brings out the voice about Palestine and just general like human.
Sarah hat viel Gutes über Jess Phillips gehört. Aber ob das ausreicht?
You'd have to look at the bigger picture, really, of who she works with.
Man muss über den Tellerrand schauen, mit wem sie zusammenarbeitet. Wenn deine Partei nicht unterstützt, was du propagierst, wie willst du dann vorankommen?
Your party does not support what you're preaching, then how do you move forward?
In South Yardley, 10 Autominuten nördlich vom Waffle Project, hat die Birmingham Oasis-Tafel ihre Türen für Gäste mit wenig Geld geöffnet. Hier können Sie für nur 4 Pfund Lebensmittel für eine ganze Woche einkaufen. Danach gibt's in der Kantine nebenan heiße Suppe, Kuchen, Kaffee und Tee. Serena ist mit ihrem Mann, ihrer Tochter und den Enkelkindern gekommen.
The oil, the rice, the flour has gone up so much.
Öl, Reis, Mehl, alles ist so viel teurer geworden. Ich habe aufgehört, Kekse und Knabberzeug zu kaufen, weil ich mir das nicht leisten kann.
I'll start buying biscuits and snacks because I can't afford it.
Sonja neben ihr gibt Serena recht.
People with 2 jobs now are struggling.
Selbst Leute mit 2 Jobs tun sich inzwischen schwer. Sie sagen, dass sie nur einen Schritt entfernt sind, auf der Straße zu landen.
As they say, you're only one paycheck away from the street.
Sonja könnte die klassische Labour-Wählerin sein, eine, der die zupackende Art von Jess Phillips gefällt. Aber sie geht nicht wählen. Die Parteien, sagt Sonja, seien alle gleich. Keiner gehe es um die Menschen.
No matter who you vote for, they're not for the people.
2 Tische weiter sitzen Männer von 50 an aufwärts bis ins hohe Alter. In der Tafel sind sie zu Freunden geworden. Auch politisch sind sie sich einig.
In England, it's the white people who's the minority.
In England sind die Weißen jetzt in der Minderheit. Wir werden überrannt von all diesen Menschen aus dem Ausland.
We're getting overrun with all these
people who come from abroad.
Die Männer am Tisch wollen die Rechtsaußenpartei Reform UK wählen. Der jüngste von ihnen, Gareth, hat sein Kreuz immer bei den Sozialdemokraten gemacht.
Governments should put the indigenous people their country first before anybody else, but they don't.
Regierungen sollten die einheimische Bevölkerung ihres Landes an die erste Stelle setzen, vor allen anderen. Stattdessen setzen sie alle anderen an die erste Stelle, vor ihren eigenen Leuten.
We always used to vote for the Labour Party, but the Labour Party does not care about the indigenous people anymore.
Es werden auch Labour-Wähler zu Reform UK überlaufen. Und das heißt, wenn es wirklich knapp wird in ihrem Wahlbezirk Yardley, könnten Stimmen wie die von Gareth darüber entscheiden, ob Jess Phillips nach dem 4. Juli noch im Unterhaus sitzt oder nicht.
Wir sprechen jetzt weiter mit Christine Heuer über den künftigen, vermutlich den künftigen Regierungschef des Vereinigten Königreichs, Keir Starmer. Was macht ihn aus?
Er ist das Gegenbild zu den jüngsten Tory-Premierministern. Keir Starmer präsentiert sich als seriöser Politiker, das kann man ihm abnehmen. Er sagt, er kommt aus der Arbeiterklasse, das ist nicht falsch. Sein Vater war Werkzeugmacher in einer Fabrik, seine Mutter war Krankenschwester. Er ist, auch das betont er immer wieder, in einem Reihenhaus in Südengland aufgewachsen. Also er zeichnet auch selbst im Wahlkampf das Bild einer kleinbürgerlichen Herkunft, wenn man so will. Starmer ist Jurist, er hat als Menschenrechtsanwalt gearbeitet, galt damals als sehr links, war so etwas wie der britische Generalbundesanwalt später. Er ist detailversessen, er ist sehr genau, er hält sich an Fakten, er ist ein intelligenter Stratege, er ist kein politischer Haut drauf und deshalb finden die Briten ihn auch immer ein bisschen langweilig. Er war links, aber er hat seine Partei später in die politische Mitte gerückt, also weiter nach rechts. Er hat Jeremy Corbyn, der ja ein in der Wolle gefärbter Sozialist ist, erst unterstützt, war in seinem Schattenkabinett. Dann hat er mit ihm gebrochen und ihn wegen Antisemitismusvorwürfen aus der Partei geworfen. Das beweist eine gewisse Skrupellosigkeit, die ein Regierungschef wahrscheinlich aber auch braucht, ob es einem gefällt oder nicht. Er selbst, er beschreibt sich als pragmatischen Politiker. Die Leute werden ihn wählen, um die Tories loszuwerden, nicht weil sie ihn mögen oder weil sie Labour mehr vertrauen als den Konservativen. Hier gilt, wie so oft in der Politik, Wahlen werden verloren und nicht gewonnen in erster Linie.
Und trotzdem nochmal nachgefragt, was erwarten denn viele Labour-Anhänger jetzt von ihrer Partei, wenn die nach 14 Jahren erstmals wieder an die Macht kommt?
Also ganz sicher erwarten nicht nur die Labour-Anhänger, sondern alle Britinnen und Briten, dass der Staat sich wieder stärker engagiert oder die meisten Britinnen und Briten jedenfalls erwarten das. Sie erwarten auch, dass die Menschen wieder mehr Geld im Portemonnaie haben. Sie erwarten, dass die Wartelisten beim Arzt und im Krankenhaus abgearbeitet werden, dass die Wartezeiten dort verkürzt werden. Sie erwarten mehr bezahlbaren Wohnraum. Sie erwarten auch, dass die Migration besser kontrolliert wird. Also es gibt sehr, sehr viele Baustellen und alle kosten sehr, sehr viel Geld. Starmer stellt vieles davon in Aussicht, aber was er nicht tut, er erklärt nicht überzeugend, wie er es finanzieren oder auch bewerkstelligen will. Er sagt, er will die Steuern für Reiche und für Energieunternehmen erhöhen, aber er schließt aus, dass er die Steuern für in Anführungszeichen normale Arbeitnehmer erhöht. Was dabei rauskommt, wird kaum ausreichen für all die Reformen, die nötig sind. Da bleiben also Lücken, die Misstrauen schaffen. Starmer verspricht generell, die Wirtschaft wieder flott zu machen und für politische Stabilität im Land zu sorgen. Er verspricht also den Wandel, Change. Das ist hier sein Wahlkampfmotto. Das klingt alles gut, aber es bleibt unterm Strich, ehrlich gesagt, bisher ziemlich diffus.
Mhm. Das sind also sehr, sehr große Herausforderungen. Über das NHS, das Gesundheitssystem, sprechen wir sehr häufig, auch die Wirtschaftslage. Wenn Labour das alles nicht schafft, diese Stabilität zurückzubringen, was dann?
Dann könnte es eng werden in Großbritannien, allerdings erst in wahrscheinlich 5 Jahren. Im schlimmsten Fall könnte der Populismus dann wie ein Tsunami über das Land hereinbrechen. Im Moment sieht es ja so aus, als seien die Briten anders als viele EU-Staaten aus dem Gröbsten raus. Nach dem Brexit und allem, was damit zusammenhängt. Die Briten sind auf dem Sprung, eine sozialdemokratische Regierung zu wählen, sich von dem populistischen Regierungsstil damit auch zu verabschieden, der hier in den letzten Jahren geherrscht hat. Aber wenn Labour es nicht schafft, die Wählerinnen und Wähler in der Regierung von sich zu überzeugen. Also wenn die keinen Wandel, wenn die diesen Change nicht spüren, dann wird die ohnehin schon große Politikverdrossenheit weiter wachsen. Das riskanteste Szenario wäre dann eine weiter nach rechts gerückte konservative Partei, möglicherweise mit Nigel Farage, vielleicht sogar an ihrer Spitze. Und diese Partei könnte dann in 5 Jahren gegen Sozialdemokraten antreten, von denen die Bürger auch wieder enttäuscht sind. Wenn das passiert und besonders wenn Nigel Farage dabei seine Finger im Spiel haben sollte, dann sind wir in Großbritannien bei Trump 2.0 angekommen. Denn dort hat er sein Handwerk gelernt. Er ist ein guter Freund von Donald Trump. Das ist die Politik, die er sich hier vorstellt. Und wenn die Tories mit ihm flirten, mit diesem Kurs flirten und diesen Weg weitergehen, dann ist das jedenfalls die Richtung, in die sich das Land bewegen könnte.
Sagt Christine Heuer, unsere London-Korrespondentin. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wie sich das Vereinigte Königreich nach dem 4. Juli, nach der Parlamentswahl, neu sortiert, behalten wir natürlich im Blick hier in der Weltzeit, unserem Auslandspodcast. Ich bin André Zanto und wir hören uns demnächst hier wieder, schauen auf Südkorea und zwar auf ein dunkles Kapitel der dortigen Militärdiktatur. Kinder wurden zwangsweise aus Südkorea in andere Teile der Welt, in andere Länder exportiert, muss man sagen, auch aus politischen Gründen. Jetzt sind sie inzwischen groß, suchen nach ihren Wurzeln, nach ihrer Geschichte und den Gründen, warum sie verpflanzt wurden, so muss man sagen, aus Südkorea in andere Länder. Hören wir uns dann an. Bis dahin.